Ashish Korani hat die Hände an den Kopf gelegt. Das eiskalte Wasser des Ganges tropft von seiner Haut. Es ist ein Moment tiefster Andacht und Hingabe. Für ihn verschmelzen in diesem Augenblick alle seine persönlichen Sorgen mit der spirituellen Bedeutung des Flusses. Rings um ihn treiben Blüten, die Gläubige als Opfergaben zurückgelassen haben. Trotz der eisigen Temperaturen verharrt der junge Mann hüfttief minutenlang im Wasser. Immer wieder ruft er seinen Eltern zu, ein Video zu machen. Seine dunklen Haare sind leicht zerzaust, doch sein Gesicht strahlt Zufriedenheit aus, als er endlich ans wenige Meter entfernte Ufer zurückkehrt. Jetzt noch schnell ein Familienfoto. Es ist der größte Moment in seinem Leben, auch wenn der junge Mann am ganzen Körper zittert. 5-mal sah er mit seinem Kopf untergetaucht, berichtet er stolz.
Es ist der Segen von Mutter Ganga, der Segen Gottes.
Blessings, Gods.
Mutter Ganga, so nennen Hindus den Ganges. Die Stimmung am Ufer ist ausgelassen. Männer knöpfen ihre Hemden auf und ziehen ihre Hosen aus, während einige Frauen in ihren traditionellen Saris oder Kleidern ins graubraune Wasser steigen. Fast 500 Kilometer ist Ashish aus dem benachbarten Bundesstaat angereist. Seine Mutter Sala ist überwältigt von der Bedeutung dieses Augenblicks. Sie sei so glücklich, unter so vielen Menschen zu sein, sagt sie.
Nachdem ich hier gebadet habe, sind mein vergangenes und künftiges Leben nun voller Glück und Erfolg. Jeder, der hier badet, wird Erfolg und Zufriedenheit finden. Ich fühle mich so gut, hier zu sein, und ich würde jedem empfehlen, kommt hierher, badet hier und lasst euch reinigen. Euer Leben wird besser und das Glück wird euch folgen.
Alle 12 Jahre, so glauben die Hindus, wenn Jupiter, Mond und Sonne in der richtigen Konstellation stehen, kommt es zu diesen besonderen Momenten an den Ufern des Ganges und Yamuna. Hier im Norden Indiens, nur eine Flugstunde von Delhi entfernt, wo sich die am meisten verehrten Flüsse Indiens mit dem mystischen Saraswati vereinen, gilt das Wasser als besonders heilig. Pilger wie Sala und Ashish glauben, dass das Bad sie von ihren Sünden reinigt und ihnen Moksha, Erlösung, bringt. Ein Zustand, den jeder Hindu anstrebt, die Befreiung aus dem ewigen Kreislauf von Geburt und Tod. Doch der Andrang ist riesig. Immer wieder ertönen Durchsagen durch die Lautsprecher, um die Ordnung einigermaßen zu wahren. Kein Auto darf in den Uferbereich, der Platz gehört ganz den Pilgern. Um diesen Ort wirklich zu begreifen, braucht es mehr als nur den Blick auf das Gewusel der Pilger. Es braucht jemanden, der sich hier auskennt. Jemanden wie Anup, mein indischer Kollege vom ARD-Studio, dessen Familie aus Prayagraj stammt. Er kennt diesen Ort seit seiner Kindheit, hat bereits mehrere Kumbh Melas besucht und dennoch. Auch selbst er ist überrascht von den Menschenmassen.
People I had like devotees, normal devotees are also coming. Like for example, I told you like from middle class they are coming. There is so much hype.
Es sind viele Leute aus der Mittelklasse hier. Es gibt so einen richtigen Hype, angeheizt auch durch das Fernsehen und die sozialen Medien. Alle werden dadurch angezogen und denken, wir müssen auch hin. Dann die ganzen Sadhus, also die Heiligen, die ihre Anhänger haben. Auch mich fragt jeder, wow, du bist an diesem Ort, großartig, großartig. Bitte nimm für mich ein Bad. Ich denke, das ist alles wegen des Hypes.
On my behalf or something like that. So I think because of the hype.
Ein paar Meter weiter zieht Dinesh Tiwari mit einem kleinen Teller, auf dem eine Götterstatue thront, über das weite Gelände. Der 40-jährige Priester segnet die Pilger und nimmt Spenden entgegen. Er hat sich vorgenommen, die gesamten 6 Wochen hier zu bleiben. Denn alle Götter seien hier und auch er selbst sei gekommen, um den Segen von Mutter Ganga zu empfangen.
Jeden Tag stehe ich um 4 Uhr morgens auf, mache mich frisch und nehme ein Bad im Fluss. Danach bete ich und zünde die Dia, das ist eine kleine Tonlampe, an. Ein paar Stunden später kehre ich in mein Zimmer zurück, esse Mittag und ruhe mich aus. Gegen 5 Uhr nachmittags gehe ich wieder hinaus. Manchmal bade ich dann nochmal im Ganges, manchmal auch nicht. Aber das morgendliche Bad ist auf jeden Fall Pflicht. Om namo Gangayai Vishwarupini Narayani namo namah Kumbh hai Maa Kumbh hai Maa Kumbh hai
Die Kumbh-Mela ist tief verwurzelt in der Mythologie und Geschichte Indiens. Der Ursprung dieses gigantischen Festes reicht weit zurück. Der Legende nach kämpften Götter und Dämonen um einen Krug, Kumbh, der Unsterblichkeitsnektar enthielt. Dabei ging einiges vom kostbaren Inhalt verloren. Und an vier Orten auf der Erde, darunter hier in Prayagraj, sollen ein paar Tropfen dieses Nektars auf den Boden gefallen sein. Seitdem sind diese Stätten zu heiligen Pilgerzentren geworden. Im Wechsel wird das hinduistische Fest an einem der vier Orte gefeiert. Eine Maha, also eine große Kumbh-Mela, findet aber nur alle 12 Jahre statt. In diesem Jahr ist die Bedeutung jedoch noch weitaus größer, weil eine ganz besondere Planeten- und Sternkonstellation nur alle 144 Jahre vorkommt. Doch nicht jeder kann in diesem heiligen Moment der Andacht verweilen. Die Kumbh-Mela ist auch ein Geschäft. Während tausende Pilger in das heilige Wasser eintauchen, sitzt Rup Chand am Ufer neben seinem roten Plastikeimer. Er ist Ende 30, sein Gesicht von der Sonne gegerbt, seine Kleidung einfach, aber zweckmäßig. Rup lebt in der Nähe und verkauft Büffelmilch an die Pilger, die sie als Opfergabe in den Fluss gießen, in der Hoffnung, dass es Glück bringt.
Mein ganzer Körper schmerzt, weil ich den Eimer den ganzen Tag trage. Es ist eine harte Arbeit. Ich bin seit 4 Uhr morgens hier, zwischendurch bin ich kurz zum Mittagessen weggegangen und dann wiedergekommen.
Trotz der Strapazen wirkt Rup zufrieden. Er habe noch nie so ein großes Fest gesehen, sagt er mit einem Lächeln. Hinter all den religiösen Ritualen steckt also auch ein gewaltiger wirtschaftlicher Motor. Laut der Tageszeitung Indian Express wird der Umsatz während des 46-tägigen Festivals auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Die Landesregierung von Uttar Pradesh hat eine ganze Zeltstadt aus dem Boden gestampft. Ein Meer aus bunten Zelten in Gelb, Blau, Rot und Grün erstreckt sich bis zum Horizont. Perfekt in geraden Reihen angeordnet. 2,5 Jahre lang haben die Vorbereitungen für diese gigantische Struktur gedauert, die sich nun auf einer Fläche von mehr als 4000 Hektar erstreckt. 150.000 Zelte wurden aufgestellt und genauso viele Toiletten. Wasserleitungen verlegt, Brücken und Straßen gebaut. Wir sitzen im Auto und versuchen uns durch die Massen von Menschen und Fahrzeugen zu bewegen. Der Weg von A nach B wird zur Geduldsprobe. Der Verkehr steht immer wieder still, blockiert von unzähligen Pilgern, die ihren Weg zum Ganges suchen.
Ja, look at this, this is chaos. Oh Gott. Absolutely chaotic.
Sieh dir das an, das ist Chaos. Oh Gott, absolut chaotisch. Niemand ist hier, um den Verkehr zu regeln. Wir sitzen jetzt fest. Das sind alles die Dinge, mit denen man hier konfrontiert wird.
Yeah, so these are the things you have to face.
Jeder Umweg führt uns tiefer ins Chaos. Der Staub liegt so schwer in der Luft, dass man kaum atmen kann. Wenn der Wind weht, wirbelt er den feinen Staub sogar direkt ins Auto. Doch trotz der hektischen, stressigen Situation sind die Gesichter der Pilger um uns herum voller Freude. Anoop, der das Festival schon so oft erlebt hat, zeigt auf die Menschenmenge.
Schau dir ihre Gesichter an. Sie sind so glücklich, trotz allem. Sie sagen sich, es ist so ein großes Ereignis, so viele Menschen. Da kann man keine sauberen Straßen erwarten. Aber was wir hier machen, ist eine wirklich tolle Sache. Du gehst hin und nimmst ein Bad. Die Leute kommen mit dieser Einstellung. Wir werden auf Probleme stoßen. Aber trotzdem ist es gerade jetzt so schön. Die Sterne stehen gut, weißt du? Es ist eine sehr glücksverheißende Zeit. So entwickelt sich der Hinduismus weiter. Und ich muss sagen, Modi und Yogi tragen sehr dazu bei, den Hinduismus zu popularisieren.
I must say, Modi Yogi is popularizing Hindu.
Premierminister Narendra Modi, der ist hier allgegenwärtig. Alle 10 Meter blickt er von riesigen Plakaten auf die Pilger herab. An seiner Seite Yogi Adityanath, Ministerpräsident des Bundesstaates Uttar Pradesh. Sein safranfarbenes Gewand macht ihn als hinduistischen Priester erkennbar. Er gilt als radikal. Nie zuvor war das religiöse Fest derart politisiert. Modi, Yogi und ihre hindu-nationalistische Partei BJP sind fest entschlossen, die Kumbh-Mela zum größten und besten Fest aller Zeiten zu machen. Rund 800 Millionen Euro sind in die Vorbereitung geflossen. Premierminister Modi möchte das Mega-Festival als Symbol für Indiens Einheit nutzen, erklärte er im Vorfeld im indischen Fernsehen.
Mahakumbh ki visheshta, Keval iski vishalta mein hi nahi hai.
Die Maha Kum ist nicht nur wegen ihrer Größe so besonders, sondern auch wegen ihrer Vielfalt. Zu diesem Ereignis kommen Millionen von Menschen zusammen. Tausende Heilige, hunderte spirituelle Gruppen. Jeder wird Teil dieses besonderen Festes. Hier gibt es keine Diskriminierung. Niemand ist mehr oder weniger wichtig. Eine solche Einheit inmitten der Vielfalt wird man nirgendwo anders auf der Welt finden.
Für Premierminister Modi ist die Religion längst zur wichtigsten Botschaft geworden. Im vergangenen Jahr gewann er seine dritte Amtszeit, auch durch Stimmungsmache gegen die muslimische Minderheit. Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt 2014 findet die Maha Kumbh Mela unter seiner hindu-nationalistischen Regierung statt. Prayagraj, der Veranstaltungsort des Megafestes, hieß bis vor wenigen Jahren noch Allahabad. Die Regionalregierung änderte den Namen mit der Begründung, er stamme aus der Mughal-Zeit und sei nicht indisch genug. Doch viele sagen weiterhin Allahabad, auch mein Kollege Anoop. Millionen Besucher haben Modi und Yogi versprochen. Ob das realistisch ist, bleibt fraglich. Denn mit dem Erfassen der Massen ist es so eine Sache beim größten Festival der Welt. Schon im Vorfeld gab es immer wieder Diskussionen um die Sicherheitsvorkehrungen. Um die Pilgerströme zu lenken, sind nach Angaben der Veranstalter zehntausende Sicherheitskräfte im Einsatz. Fast 3000 Kameras, teils mit KI ausgerüstet, überwachen zusätzlich das Gelände. Anoop hat die wachsenden Probleme, mit denen die Veranstalter konfrontiert sind, selbst hautnah erlebt. Er schildert, was passiert, wenn Spiritualität auf harte Realität trifft.
Die Kumbh, wie du siehst, ist ziemlich riesig. Es gibt so viele Pontonbrücken, um Massenpaniken zu verhindern. Und alle Gläubigen müssen sehr viel laufen. Am Hauptbadetag haben die Leute wirklich gelitten. Sie kamen mit ihren Taschen und Gepäck und nach dem Bad wollten sie zum Bahnhof, aber es gab keinen Transport. Alle gingen zu Fuß, sogar alte Frauen. So etwas wird einfach vernachlässigt.
Old ladies walking. These things were not taken care of.
Ende Januar wird die größte Menschenansammlung der Welt von einer Tragödie überschattet. Auf zahlreichen Videos ist zu sehen, wie Rettungswagen sich mit Mühe ihren Weg durch die gewaltige Menschenmenge bahnen. Einsatzkräfte transportieren auf Tragen Tote ab. Der für die Sicherheit zuständige Beamte spricht 18 Stunden später von 30 Toten und 60 Verletzten. Ob die Zahlen stimmen, unklar. Es entsteht der Eindruck, die Politik wolle Negativschlagzeilen vermeiden. Trotz dieser Tragödien bleibt der Glaube für viele Pilger der wichtigste Grund, warum sie hier sind. Auch kurz nach dem Unglück tauchen unermüdlich Gläubige in den heiligen Fluss ein. Inmitten des Chaos bleibt die spirituelle Begeisterung ungebrochen. Und das spiegelt sich auch in den Zeremonien wider, die hier stattfinden.
Wir sind hier im Camp der Akaras. Ein Akara ist ein Ort, an dem sich die verschiedenen Sadhus, Wandermönche, versammeln. Sieben davon gehören zu Lord Shiva, dem Gott der Zerstörung. Das ist das Juna Akara, das bekannteste Akara der Sadhus. Sie sind Kämpfer und die meisten von ihnen sind nackte Sadhus, Naga Sadhus. Wir werden einige von ihnen treffen. Dies ist das Gebiet, wo sie sich niedergelassen haben. Jeder von ihnen hat sein eigenes Camp.
Hier auf der anderen Seite des Flusses, hinter einem großen orangefarbenen Tor, öffnet sich eine ganz andere, fast geheimnisvolle Welt. Hier leben sie, die Heiligen, die dem modernen Leben den Rücken gekehrt haben. Vor einer kleinen Strohhütte sitzt ein Mann, nackt, mit heiliger Asche bedeckt und Dreadlocks, die bis auf den Boden reichen. Der tranceartige Ausdruck in seinen Augen zieht einen sofort in seinen Bann. In seiner Hand hält er ein Fächerbündel aus Faunfedern, ein Symbol für Schutz und Reinheit. Hier im Dorf der Nagasatus, der hinduistischen Mönche, wird der Glaube auf eine ganz andere Weise gelebt. Als wir ankommen, ist der 29-jährige Savan Bhati in tiefster Meditation versunken. Ein Kranz aus roten und gelben Blüten ziert seinen Kopf. Ein Lendenschurz aus Fell bedeckt die wichtigsten Stellen.
Die Maha Kumbh ist für uns sehr wichtig. Sie ist wie ein großes Familientreffen. Das Shahi Snan, das königliche Bad, hat eine besondere Bedeutung. Am Ufer des Ganges sieht man viele Sadhus, die ihre spirituellen Praktiken auf verschiedene Weise ausführen, sei es im Stehen oder bei Feuerzeremonien. Wenn sie in den Fluss eintauchen, entsteht eine kosmische Energie, die mit unserem Körper, dem Wasser und der Atmosphäre in Verbindung tritt und den Ganga noch heiliger macht.
Die Nagasatus bilden das spirituelle Herz der Kumbh-Mela. Es ist ihnen vorbehalten, an den sogenannten königlichen Badetagen als Erste in den Ganges zu springen. Diese besonderen Tage werden nach astrologischen Berechnungen festgelegt und das Wasser gilt dann als besonders heilig. Doch selbst hier, inmitten von Asche, Dreadlocks und Trance, ist die moderne Welt nie weit entfernt. Plötzlich zieht Savanbhati wie selbstverständlich sein Smartphone hervor. Der leuchtende Bildschirm wirkt wie ein Fremdkörper zwischen Asche und Askese.
Die Arbeit geht weiter, während ich hier sitze. Wir nutzen Technologie. Alles ist digital. Wir verwenden Handys und Computer für unsere Arbeit.
Die Kumbh-Mela hat sich verändert. Ein Fest, das heute zwischen uralten Ritualen, moderner Technologie und zunehmendem Kommerz pendelt. Touristen kommen, um genau dieses Spektakel zu erleben. Und die Pilgerzahlen steigen. Besonders von den Sadhus, die außergewöhnliche Körperpraktiken vollziehen, bleiben viele stehen. Wie etwa einem Sadhu, der seit Jahren weder sitzt noch liegt, oder ein anderer, der angeblich seit 15 Jahren seinen Arm in die Luft hält. Genau überprüfen lässt sich das allerdings nicht. Auf einer Art Bühne sitzt Ravinder Puri, der in seiner linken Hand eine Gebetskette knetet. Er ist das Oberhaupt der Nagasatus in diesem Akara und lässt keinen Zweifel daran, dass der spirituelle Aspekt des Festivals weiterhin im Mittelpunkt steht.
Ja, die Menschen kommen in großer Zahl hierher, mehr als 160 Nationen und das ohne Einladung. Die Menschen kommen einfach von sich aus hierher. Es ist klar, dass Tourismus heute eng mit Religion verbunden ist. Viele kommen als Touristen, aber genauso viele kommen aus religiösen Gründen.
Inmitten der religiösen Zeremonien nimmt Ravinder Puri aber kein Blatt vor den Mund, wenn es um die politische Nutzung des Festivals geht. Er kritisiert die Präsenz von Premierminister Modi, der sich immer wieder ins Rampenlicht drängt.
Politiker, die für sich selbst werben, sind nicht gut. Es ist ein religiöses Fest. Der Premierminister stellt sich so dar, als gehöre ihm diese Veranstaltung, aber das ist nicht der Fall. Die Kumbh wird nach alter Tradition gefeiert. Und im Laufe der Jahre haben viele Premierminister das Fest besucht. Meiner Meinung nach ist das ein Verrat an den Menschen. Die Pilger kommen nicht, um Modis Plakate zu sehen, sondern um die Heiligen zu verehren und im heiligen Wasser zu baden.
Während die Nagasatus ein einfaches Leben führen, suchen andere spirituelle Lehrer ganz bewusst die Öffentlichkeit. Nur etwa 800 Meter entfernt ragen die provisorischen Zeltpaläste der Gurus aus dem Sand. Eine Szenerie, die fast an eine spirituelle Märchenlandschaft erinnert. Einige Gurus predigen auf imposanten Bühnen in großen Veranstaltungshallen. Sie vermitteln vielen Pilgern ein Gefühl von Nähe zu etwas Höherem. Ein Stück abseits, fernab des lauten Trubels, liegt ein bescheideneres Ashram. Am Eingang prangt das Bild von Swami Ananda Lila Giri, einer weiblichen Sadhu, einer Asketin. Sie ist die erste europäische Frau, die einen besonders hohen spirituellen Status erhalten hat. Nur wer seine Schuhe auszieht, darf eintreten. In einem roten Gewand sitzt sie auf einem verzierten Thron. Wir nehmen auf dem Teppich vor ihr Platz. 1999 habe sie sich ihrem Guru angeschlossen, erzählt die gebürtige Kasachin.
Als ich meinem Meister, meinem Guru Ji, begegnete, faszinierte mich sein Bewusstsein und ich spürte tief in mir den Wunsch, dasselbe Bewusstsein zu erlangen. Und Bewusstsein hängt nicht von einem Geschlecht ab, weißt du? Jeder kann dieses erleuchtete Bewusstsein erlangen. Deshalb inspirierte er mich, den Weg einer weiblichen Sadhu einzuschlagen.
Mehr als ein Vierteljahrhundert ist das jetzt her. Innerhalb der spirituellen Hierarchie wird sie respektiert. Sie erzählt, dass auch die männlichen Sadhus sie ernst nehmen. In ihrem Ashram leben ausschließlich Ausländer, rund 80 an der Zahl. Einige sind zum ersten Mal hier. Die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa. Während im Ashram von Swami Ananda Lila Giri eine fast meditative Ruhe herrscht, pulsiert nur wenige Kilometer entfernt das Leben von Prayagraj. Kaum verlässt man das etwa 4000 Hektar große Festivalgelände, taucht man direkt in den Alltag der Millionenstadt ein. Doch auch hier stockt es. Der Verkehr ein einziger Stau. Menschen drängen sich zwischen den Autos hindurch, balancieren ihre Taschen auf dem Kopf. Anup staunt über den Wandel, den Prayagraj in den letzten Jahren durchlaufen hat.
Ich habe Prayagraj noch nie so schön gesehen. Die Straßen wurden verbreitert und man kann die Gehwege jetzt richtig gut erkennen. Früher war alles ziemlich chaotisch. Und ja, man hört immer noch das Hupen der Autos. Das wird auch so bleiben, aber die Infrastruktur hat sich enorm verbessert. Ich komme seit meiner Kindheit in diese Stadt. Und so eine Veränderung habe ich noch nie gesehen. Es ist wirklich bemerkenswert.
Remarkable change, you know, as I would say.
Keshav Lal ist in seiner Garküche, als wir anhalten. Vor ihm bunte Plastikkisten voller Eier. Es riecht nach Zwiebeln und Öl. Im Hintergrund hackt seine Frau konzentriert Gemüse. Trotz des Mega-Festivals in der Stadt haben sie weniger Kundschaft.
Wegen der Kump ist mein Geschäft zurückgegangen. Durch die vielen Staus in der Stadt kommen die Leute einfach nicht hierher. Wenn mehr Menschen kämen, würde es besser laufen. Aber der Verkehr hält sie davon ab. Deshalb verdiene ich weniger.
Während er zwei Eier in die Pfanne haut, zuckt er mit den Schultern und fügt hinzu:
Die Kump macht uns glücklich und stolz. Sie findet ja nicht jeden Tag statt, sondern nur alle 12 Jahre. Das ist eben so. Mal läuft's, mal nicht. Aber am Ende passt es schon.
Zurück auf dem Festivalgelände. Weit entfernt von den Millionen Pilgern, die im Ganges baden, gibt es auch eine ganz andere Seite der Kump Mela. Hier im exklusiven Bereich der 5-Sterne-Unterkünfte treffen die Gäste auf unerwarteten Komfort. Ein Blick auf den Ganges inklusive, versteht sich. Pavina, eine junge Mitarbeiterin, führt uns über das Gelände. Es geht vorbei an gepflegten Wegen und kleinen Rasenflächen, die an Schrebergärten erinnern. Sie will uns die Luxuszelte zeigen.
So now this is our super premium quality rooms.
Diese Unterkünfte wirken inmitten der riesigen Zeltstadt wie kleine Oasen der Ruhe.
We have a royal queen-size, king-size bed.
Es öffnet sich eine andere Welt. Klimatisiert, Himmelbett und privates Badezimmer. Fast surreal inmitten der Kump Mela. Wer sich hier abseits der Pilgerströme und einfachen Unterkünften ausruhen möchte, zahlt bis zu 450 Euro pro Nacht. Für den Aufbau ihrer Luxuszelte blieben Pavina und ihrem Team nur 4 Wochen. Es wäre so einfach, könnte man auf diesem Areal eine dauerhafte Infrastruktur errichten. Doch die Natur macht dies unmöglich. Anup erklärt mir, warum dieser gigantische Aufbau jedes Mal aufs Neue notwendig ist.
The reason is, it is the river is here. It's a floodplain.
Der Grund ist der Fluss. Das Wasser bleibt hier bis September oder Oktober. Wenn es dann zurückgeht, beginnen sie mit dem Aufbau der Kump Mela. Wenn du also im September kommst, wird das Wasser genau hier sein, an dem Ort, an dem wir gerade stehen. Deshalb kann man keine permanenten Strukturen errichten. Es ist ein Überschwemmungsgebiet. Das ist das Problem. Und sie müssen die Kump Mela hier machen, wegen des Sangams, also dem Zusammenfluss der Flüsse. Das ist das wichtigste Element.
That is the river is the main thing for this Kum.
Und so wird die riesige Zeltstadt wieder verschwinden und das Areal dem Fluss überlassen, bevor in ein paar Monaten die Regenzeit einsetzt. Dort, wo jetzt noch Millionen Pilger sich durch die staubigen Straßen drängen, wird das Wasser die Sandbänke bedecken. Erst in 12 Jahren, wenn die Sterne wieder so günstig stehen, wird dieses gewaltige Fest an diesen Ort zurückkehren und somit auch die Zelte, die Pilger und das Chaos.
RBB 24 Inforadio Spezial.